Wir alle kennen das Familienkonstrukt. Man ist irgendwie vielleicht in einer Familie groß geworden oder in etwas Familienähnliches. Und da ist es so, dass man sich irgendwie umeinander kümmert. Man geht aufeinander ein, man hört sich, man guckt, welche Bedürfnisse sind da. Und es gibt welche, die kümmern sich dann um die, die vielleicht gerade schwächer sind, die gerade Hilfe brauchen, so wie Eltern bei ihren Kindern oder Großeltern. Also Oma und Opa kümmern sich auch manchmal um Mama und Papa, weil die mit den Kindern nicht zurechtkommen. Und dann fragen die mal nach, wie habt ihr das damals mit uns gemacht? Also man kümmert sich irgendwie. Es gibt andere Leute, die sind in Vereinen unterwegs und haben Mannschaftssport. Und da ist es auch so, dass man als Mannschaft zusammen irgendwie funktioniert. Jeder Einzelne hat seine Position oder sein Aufgabenfeld, Bereich. Dafür ist er verantwortlich und spielt in diesem Bereich den anderen die Bälle zu. Die ersten Christen, die hatten die Herausforderung, Gemeinde zu gestalten. Da kamen ganz unterschiedliche Charaktere und auch aus unterschiedlichen Bereichen Menschen zusammen, aus unterschiedlichen Schichten. Da waren Oberschicht, Unterschicht, vielleicht auch Mittelschicht. Es waren unterschiedliche Gruppen von Menschen und die kamen zusammen und trafen sich in ein Gemeindehaus bei jemandem. Und das waren auch zum Teil unterschiedliche Völker, die dann aufeinander trafen. Andere Kulturen, andere Mentalitäten. Sie hatten zum Teil andere religiöse Hintergründe, denn sie sind ja erst gerade Christen geworden. Vorher hatten sie einen anderen Glauben. Es waren vielleicht Juden, die sich dann zu Christus bekehrt haben. Es waren Griechen, die eine andere Mythologie verfolgten, Römer, die andere Götter hatten. Und dann gab es noch andere Völker mit viel Götterei, wo dann, weiß nicht, da hatte man vielleicht 200 Götter. Und diese alle trafen aufeinander in der Gemeinde. Und das ist auch wie eine Art Großfamilie, die Gemeinde, eine Art Mannschaft, ein Team, was zusammenkommt. Und nun ist die Frage, wie gestaltet man das Leben miteinander? Man ist irgendwie jetzt ganz neu zusammen. Eine Familie ist entstanden. Eine Familie, weil Jesus Christus die Liebe diesen Menschen entgegengebracht hat und sie fingen an ihn zu glauben. Jesus Christus brachte die Liebe ihnen entgegen und deswegen sind sie nun in eine Gemeinschaft hineingerufen worden. Und es gibt einen Mann, der schwärmte von dieser Liebe Gottes, ununterbrochen, würde ich sagen, weil diese Liebe für ihn so lebensverändernd gewesen ist, dass er gar nicht anders konnte. Ich spreche von Saulus. Saulus, der zu Paulus wurde. Und Saulus verfolgte die ersten Christen. Er bekämpfte diese neue Religion mit allen Mitteln. Er hat diesen Menschen gedroht. Er hat ihnen die Faust gezeigt. Er hat Steine gezeigt und hat gesagt, ich werfe euch ab. Und er hat ihnen auch den Tod angedroht. Gesagt, ich will eigentlich, dass ihr stirbt. Und dann gibt es eine Kehrtwende in seinem Leben. Denn er hat eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus. Und das hat ihm vom Pferd gehauen. Und diese Begegnung und auch einige darauf folgende Ereignisse stellten die Ansichten von Saulus völlig auf den Kopf. Was er bis dahin für unumstößlich, sicher und richtig gehalten hat, zerrinnt, könnte man sagen, in seinen Fingern. Er bekommt eine neue Einsicht und diese hat er geschenkt bekommen. Und da wird dieser Christenverfolger selbst zum überzeugten Christen und treuen Nachfolger von Jesus Christus. Und er erhält diesen neuen Namen Paulus. Aus dieser persönlichen Kehrtwende gewinnt Paulus auch die Einsicht, dass was mit mir geschehen ist, das kann auch mit anderen passieren. Andere Menschen können das auch erleben. Auch ihr Leben kann von Grund auf sich verändern. Und das begeistert ihn. Und er sprudelt von dieser Liebe Gottes. Und er macht sich auf zu den Menschen. Und er wird einer der größten Missionare der ersten Kirche. Er gründete Gemeinden in der damals bekannten Welt. Und er hat auch die ersten Gemeinden in Europa gegründet. Ohne ihn würden wir heute in Europa wahrscheinlich nicht glauben. Menschen kommen dann durch Paulus zum Glauben. Und sie fangen an, sich zu versammeln. Sie kommen zusammen. Und dann diese 9 Menschen, wie ich gesagt habe, die sich aus ganz unterschiedlichen Gruppen dann formierten, die fragen sich jetzt, wie müssen wir uns eigentlich als Christen nun verhalten? Ich komme doch aus einer ganz anderen Mentalität, aus einer ganz anderen Kultur. Wie sieht also ganz praktisch gesehen aus dieses neue Leben, was Jesus mir geschenkt hat? Und während Paulus bei ihnen ist, gibt er ihnen natürlich Antwort, wie das aussehen mag. Und er schreibt ihnen Briefe und gibt ihnen Antwort auf ihre Fragen. Und einige dieser Briefe, die sind uns heute noch erhalten. Und die stehen in der Bibel. In den letzten Wochen oder in meinen letzten Predigten habe ich, wenn ihr ein bisschen euch erinnert, immer darüber gesprochen, was Paulus so an die Gemeinde weitergibt, wie sie sich als Christen verhalten sollen. Und letztendlich war immer die Aussage dann, unser Verhalten spiegelt Gottes Liebe in dieser Welt wider. Das, was wir tun, zeigt auf Gott. Und die Menschen beobachten das. Und heute möchte ich wieder in einen Text von Paulus einsteigen, wie wir uns als Christen verhalten sollen. Heute geht es darum, wie wir uns als Großfamilie so ein bisschen, ja, wie wir uns arrangieren, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir füreinander sorgen. Und zwar in 2. Thessalonicher 3. Wer das gerne aufschlagen mag, 2. Thessalonicher 3, die Verse 6 bis 13. Ich lese mal aus der Luther-Übersetzung vor. Wir gebieten euch aber im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von allen Brüdern und Schwestern, die unordentlich leben und nicht nach der Überlieferung, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr wisst, wie ihr unserem Vorbild folgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt, haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plagen haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten, sondern wir wollten selbst euch ein Vorbild geben, damit ihr uns folgt. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln und arbeiten nicht, sondern treiben unnütze Dinge. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber lasst euch nichts verdrießen, Gutes zu tun. Paulus beschreibt, dass hier Menschen in der großen Glaubensfamilie auftauchen, die unordentlich leben. Nun ist die Frage natürlich, was heißt eigentlich unordentlich? Was bedeutet das? Es bedeutet letztendlich, dass dieser Lebenswandel, den sie eingegangen sind, nicht nach der Ordnung eingehen, die Paulus gelehrt hatte. Er hat einen Auftrag ihnen gegeben und sie gehen diesem Auftrag nicht nach. Und wenn man nochmal wortwörtlich reinguckt, was auch das griechische Wort heißt, es heißt sich verweigern. Also sie verweigern sich, dem nachzugehen, was Paulus ihnen aufgetragen hat. Sie sind faul. Das ist auch eine wörtliche Übersetzung. Sie sind faul geworden. Man könnte es sogar mit Schwänzen übersetzen. Also bewusst gehen sie nicht zu dieser Arbeit. Bewusst verweigern sie sich. Bewusst machen sie nichts. Und da gab es nun welche in dieser Gemeinde in Thessaloniki. Und Paulus hat das mitbekommen und sagte nun, hey, da müssen wir was tun. Und dabei hat er ungefähr zwei Personengruppen vor Augen. Die ersten sind die, die die Wiederkunft Jesu in jedem Augenblick gerade so stark erwarten, dass sie nichts mehr tun. Und die zweite Gruppe, die er vor Augen hat, sind die freien Römer oder vielleicht auch gelehrte Juden. In der Gemeinde oder in dieser Gemeinschaft, in dieser neuen Gemeinschaft, hat Paulus ihnen eigentlich gesagt, kümmert euch untereinander, teilt. Wenn einer in Not ist, dann kümmert euch um ihn. Gebt dem Brot zu essen, gebt dem was zu schlafen, gebt dem Kleidung. Man soll sich also um die irgendwie kümmern, die schwach sind. Man hat eine Gütergemeinschaft und jeder darf davon was abzwacken, der in Not ist. Und nun war es so, dass die Verfolgung, die die Thessalonicher erlebten, immer stärker wurden. Sie nahmen zu. Und dann gab es einige, die haben die Zeichen der Zeit gedeutet und gemeint, jetzt kommt Jesus wieder. Jetzt, in diesem Augenblick. Und dann kommt die logische Schlussfolgerung bei ihnen. Wenn Jesus jetzt oder in einer Stunde oder morgen wiederkommt, warum eigentlich noch arbeiten? Warum muss ich überhaupt noch was tun? Warum muss ich meinen Lebensunterhalt verdienen, wenn Jesus sowieso bald kommt? Das reicht doch noch aus, was ich da an kleinen Vorräten habe. Warum sollte ich noch überhaupt was in der Gemeinde machen? Weil Jesus kommt doch gleich. Alles, was ich jetzt noch tue, hat doch gar keinen Sinn mehr. Es hat keinen Einfluss und keine Auswirkung mehr auf die Zukunft, weil Jesus ist jetzt gleich da. Und Paulus macht hier auch nochmal einen Unterschied. Er spricht genau diese Leute an, die eigentlich arbeiten können, aber es dann nicht tun. Er macht da einen Unterschied zwischen denen, die unglücklicherweise ohne ihr eigenes Verschulden in Not geraten. Die meint Paulus hier nicht. Also wer unverschuldet in Not gerät, die fühlen sich jetzt bitte nicht angesprochen. Aber Menschen kündigen dann plötzlich ihre Jobs. Sie gehen nicht mehr zur Arbeit, verkaufen ihr Hab und Gut und haben es nicht mehr. Und nun warten sie einfach nur noch, setzen sich irgendwo hin und beim Warten, da bekommt man ja auch manchmal ein bisschen Langeweile. Und auch Hunger manchmal, so über den Tag. Und dann vertreibt man sich die Zeit und tut vielleicht unnütze Dinge. Malt irgendwie auf dem Boden, schlendert durch die Straßen und guckt, was die anderen Leute so machen. Und das beschreibt Paulus auch in seinem Brief. Diese Leute, die machen nichts. Die machen nur unnötiges Zeug und könnten eigentlich was anderes, was viel besser ist, machen. Und dann, weil ihnen auch der Magen knurrt, gehen sie zu ihren Glaubensgeschwistern und sagen so, okay, ich habe kein Brot mehr, hast du noch was über? Und weil man sich ja in einer Familie umeinander kümmert, ja, natürlich. Und dann kommt der Nächste vielleicht und sagt, ich habe mein Haus schon verkauft, kann ich bei dir pennen? Es ist Nacht geworden, Jesus ist heute doch nicht wiedergekommen, vielleicht kommt er morgen. Und das ging ein paar Wochen so, ein paar Monate. Und das Problem ist, da ruhen sich welche auf den anderen aus. Und die anderen, die frusten langsam, weil es eigentlich Menschen gibt, die anpacken könnten, aber sie tun es nicht. Und am Ende, Vers 13, habe ich geschrieben, hört nicht auf, Gutes zu tun. Frustet nicht daran. Fordert Paulus die auf, die sich jetzt um die kümmern, die eigentlich sich auch um sich selbst kümmern könnten. Hört nicht auf, Gutes zu tun. Zu allen Zeiten gab es so fanatische Menschen, die ihr Hab und Gut verkauft haben. Im 19. Jahrhundert waren es jene Menschen, die von der Wiederkunft Jesu so stark fasziniert waren und sie auch so stark erwartet haben, dass sie auch ihre Häuser und Besitztümer verkauften. Sie hatten das dann nicht mehr. Und dann bekleideten sie sich weiß und stiegen auf irgendwelche Dächer und haben dort gebetet und die Wiederkunft Jesu erwartet. Jetzt wäre die Frage, welchen Mehrwert hatte es gehabt, all das zu machen? Warum überhaupt Sachen zu verkaufen, sich weiß ankleiden, auf dem Dach steigen und dort zu warten? Am Ende ist es doch egal. Es hat keinen Mehrwert. Auch von den Erzählungen meiner Großeltern weiß ich, dass es unter Christen damals im Zweiten Weltkrieg das Gleiche gegeben hat. Es gab Menschen, die haben die Wiederkunft so stark erwartet, dass sie dann auch eigentlich nichts mehr gemacht haben. Sie sind nicht mehr zur Arbeit gegangen, sie sind auf irgendeinen Berg gegangen und haben dort Jesus erwartet. Und heute gibt es auch Christen, die nicht mehr zur Arbeit gehen. Es gibt Christen, die heute ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken, sondern sie zu Hause lassen, weil sie sagen, es macht doch heute auch keinen Sinn mehr. Jesus kommt doch bald wieder. Wozu brauchen meine Kinder noch eine schulische Ausbildung, wenn das alles sowieso bald vorbei ist? Wozu muss ich noch arbeiten gehen, wenn bald alles vorbei ist? Wenn Jesus wiederkommt und mich in den Himmel holt? Man braucht das doch nicht mehr. So, das war die erste Personengruppe. Und dann gibt es noch eine zweite Personengruppe, die freien Römer oder auch die gelehrten Juden, die da waren. Die freien Römer hatten so die Ansicht, ein freier Mann, der braucht nicht arbeiten. Das ist so kulturell bei denen geprägt gewesen. Und ein freier Mann, der hatte auch ein bisschen mehr Geld und Besitztümer und der konnte sich Sklaven leisten. Also haben andere für ihn gearbeitet. Nun ist das Problem, dass diese Menschen auch in die Gemeinde kommen und mit dieser Kultur, von der sie geprägt sind, diese Mentalität, ich brauche eigentlich nicht arbeiten, weil ein freier Mann braucht nicht zu arbeiten, der hat nun entscheidenden Einfluss in der Gemeinde. Und er bringt diese Einsicht mit. Als freier Mann, und Jesus Christus hat mich ja auch frei gemacht, dann brauche ich nichts tun. Und dann gab es noch die Menschen, die vom Judentum konvertiert sind. Und bei den gelehrten Juden war das so, nicht bei den einfachen Juden, sondern bei den gelehrten Juden war das so, dass Arbeit auch so, ich würde mal sagen, das gottgefällige Leben nicht gerade widerspiegelt. Das war, Arbeiten ist ja Leben nach zweiter Klasse. Wenn du richtig religiös bist, dann beschäftigst du dich nur mit einer einzigen Sache. Und zwar mit der Heiligen Schrift. Die Juden hatten damals die Tora und die haben sie dann den ganzen Tag gelesen und darüber philosophiert und sich damit auseinandergesetzt. Das war ein gottgefälliges Leben von den gelehrten Juden oder die Ansicht von ihnen. Und Arbeit, nee, das lieber nicht. Das bringt uns ja davon ab, dass wir in der Schrift lesen. Und diese Menschen sind dann auch einfach nur zur Gemeinde gekommen und saßen da. Und wenn es mal zum Tischeräumen kam oder wenn man sagt, komm, wir gehen mal auf die Straße und möchten Menschen von Jesus erzählen, dann blieben die sitzen. Die haben nichts gemacht. Oder wenn wir sagen, komm, wir sammeln mal für die, die gerade ja bedürftig sind, die gerade nichts haben. Wir wollen die unterstützen. Dann blieben die sitzen. Weil nach ihrer Ansicht geht das nicht. Weil das wäre ja etwas, was sie von ihrem eigentlichen Lebensstil oder ihrer Religiosität abbringen würde. Ich beobachte das heute auch, vielleicht nicht so wie Paulus es beobachtet hat, dass diese Kultur der Arbeit eher, ja, dass das als schlecht gesehen worden ist, sondern eher so Menschen, die sich ausruhen, die eigentlich nur noch kommen, weil sie denken, hier wird mir etwas gegeben. Sie kommen, sie fordern, sie nehmen und dann gehen sie wieder. Das ist eine Mentalität, die in allen Kirchen gerade durchweg durch ist. Es gibt eine Universität, die hat gesagt, ungefähr im Durchschnitt tragen 20% der Gemeindemitglieder an der Arbeit oder 80% an der Arbeit, was man sieht. Also 20% der Menschen hier tragen 80% Arbeit von dem, was die Gemeinde oder in der Gemeinde passiert. Das bedeutet, 80% der Gemeinde tragen nur für 20% bei, was noch so passiert. Es ist ein komisches Bild, aber es macht deutlich, dass Menschen einfach nur kommen und nehmen und dann wieder gehen. So wie damals Menschen einfach gekommen sind, nichts gemacht haben und einfach nur gefordert haben. Sie haben die Predigt mitgenommen, sie haben vielleicht noch mal ein Stück Brot mitgenommen, weil sie dachten, okay, zu Hause habe ich nichts mehr, der Jesus kommt ja bald. Und dann sind sie wieder gegangen. Und die Gemeinde frustet daran. Sie frustet an diesen Gruppen, weil sie keine Verantwortung übernehmen. Sie tragen zu nichts bei und bringen sich nicht ein. Sie verweigern ihre Hilfe. Und Tatsache ist, dass es keine spezielle Lehre in der Bibel gibt, die mein Tun für Christus auf irgendeine Weise erleichtert oder noch wertvoller machen könnte. Also egal wie viel Bibel ich lese, in Christus Augen macht es mein Leben nicht wertvoller. Wenn ich mein Hab und Gut verkaufe, weil ich glaube, morgen kommt Jesus wieder, mich weiß ankleide und aufs Dach steige, macht es mein Leben nicht wertvoller. Das heißt nicht, dass wir nicht glauben sollen, dass Jesus wiederkommt. Aber wie gehen wir damit um? Und wenn du daran nämlich glaubst, dass Jesus wiederkommt, dann solltest du jetzt, in diesem Augenblick, hier auf der Erde, ganz einfach für ihn arbeiten. Du solltest aktiv für den Herrn unterwegs sein. Und Paulus sagt, nehmt mich doch als Vorbild. Er glaubt ja auch an die Wiederkunft Jesu. Und das hat er im 1. Thessalonicher Brief und auch im 2. Thessalonicher Brief immer wieder deutlich gesagt. Er kommt. Und trotzdem sollt ihr weiterarbeiten. Trotzdem sollt ihr unermüdlich weitermachen. Ihr sollt für euren Lebensunterhalt sorgen und ihr sollt trotzdem mit der Gemeinde unterwegs sein, damit Menschen noch weiter oder weitere Menschen zum Glauben kommen. Und so hat er es auch gemacht. Als er die Gemeinde gegründet hat, hat er für seinen eigenen Lebensunterhalt als Zeltmacher gearbeitet. Und trotzdem hat er diese Gemeinde gegründet, parallel dazu. Paulus hat, wie es in unserem Text heißt, auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen. Also nicht umsonst bedeutet, er hat für das, was er gegessen hat, bezahlt. Und weiter schreibt er, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Also seine Gewohnheit war es, dass er an einem Ort niemals andere für sich aufkommen ließ, während er in seinem Missionseinsatz gewesen ist, während er Gemeinde gegründet hat. Und ich denke, das gilt ganz speziell für seine erste Missionsreise, da wo er dann auch wirklich Gemeinde gegründet hat. Wenn er nämlich an einen Ort gekommen ist als Missionar, dann gab es da niemanden, der im Vorfeld vielleicht irgendwie in der Nähe ein Hotel für ihn reserviert hatte, damit er da unterkommt. So, er musste selber sich um eine Unterkunft sorgen. Und es war auch keiner da, der gesagt hat, okay, da kommt der Paulus, wir bezahlen ihm mal die Unterkunft. Da war niemand da. Es war noch niemand Christ dort, wo er hingekommen ist. Also musste er selber für sich sorgen. Und trotzdem musste er auch die Menschen, das war ja seine Leidenschaft, von Jesus erzählen. Er wollte da letztendlich niemanden zur Last fallen, auch nicht die frisch anfängenden Glauben. Also das wäre irgendwie komisch. Er stellt sich auf den Marktplatz, er redet mit den Leuten und dann sagen sie, ja, das mit Jesus ist eine interessante Sache. Und dann sagt Paulus, ja, super, dann kannst du mich jetzt bezahlen. Ist auch ein bisschen komisch. Das hat er nicht gemacht. Und er hat das in der Bibel immer wieder erwähnt, dass er das gegenüber diesen Gemeindeneugründungen nie gemacht hat. Aber er erwähnt auch in anderen Briefen, wenn dann die Gemeinde so ein bisschen gesettelt gewesen ist, wenn er sie wieder besucht hat, dann hat er durchaus auch mal Spenden angenommen. Für sich, aber auch für andere. Und hat sie mitgenommen. Ich kenne jemanden, ein Gemeindegründer, der hat vor, ich glaube, 8 oder 9 Jahren Gemeinde gegründet in Ostdeutschland. Und der kam aus Südafrika, da hat er ein Jahr verbracht, um sich zu besinnen, wo er halt Gemeinde gründen soll in Deutschland. Und dann kam er wieder zurück nach Deutschland. Und dann ist er nach Dresden, Leipzig gegangen und hat dort Gemeinde gegründet. Und er wusste, er muss für seinen eigenen Lebensunterhalt erstmal sorgen, weil es niemanden gibt dort, der für mich sorgen kann. Also hat er angefangen, bei Starbucks letztendlich zu arbeiten. Hat dort einen Job gehabt, wo er mit seiner Wohnung und sein Essen bezahlen konnte. Und erst als die Gemeinde sich so weit gefestigt hatte, dass es wirklich Menschen gab, die mitgearbeitet haben, Menschen wirklich oder viele Menschen dazugekommen sind, die regelmäßig dabei gewesen sind, die mitgemacht haben, erst dann hat er sich als Pastor richtig angestellt in dieser Gemeinde und wurde bezahlt. Wenn Paulus sich hier als Vorbild bezeichnet, dann will er uns eigentlich sagen, nehmt doch die Verantwortung wahr, die ihr habt als Christen. Sehe doch auch die Pflichten, die es gibt. Und verdiene deinen Lebensunterhalt, damit es weitergeht. Und werde dem allen nicht untreu, sondern bleib treu dabei. Bleib treu in deiner Tätigkeit, die du ausübst. Bleib treu in den Verantwortungen, die dir übergeben worden sind. Und bleib treu den Pflichten in der Gemeinschaft, die du hast. Und wenn Paulus so etwas schreibt, dann ist er wahrlich nicht derjenige, der irgendwie mit dem moralischen Zeigefinger irgendwie so den hochstreckt und sagt, so ihr bösen Menschen, arbeitet doch mal mehr. Nein, Paulus hat nämlich was viel, viel Größeres im Blick. Nicht den moralischen Zeigefinger. Der hat nämlich das große Ziel vor Augen. Er sieht nämlich Gottes Plan für diese ganze Welt. Gott möchte die ganze Welt retten. Und alle Gläubigen, alle, die Jesus irgendwie nachfolgen, sind Teil dessen, von diesem Plan Gottes. Alle müssen sich einbringen. Und Paulus brennt dafür. Er brennt dafür und er hat da eine riesengroße Leidenschaft und er würde dafür sogar sterben, damit dieser große Plan Gottes aufgeht. Und er ist hochmotiviert. Aber er weiß auch, er alleine wird es nicht schaffen. Er ganz alleine wird es nicht schaffen. Und deswegen versucht er, die anderen zu motivieren, seht doch diesen großen Plan Gottes und arbeite, tu etwas, hilf. Denn Gemeinde ist ein Zusammenschluss von Menschen, die sich gegenseitig ergänzen. In anderen Briefen benutzt er das Bild von einem Körper. Wir alle gehören irgendwie zusammen und ergänzen uns. Als Gemeinde spielen wir uns gegenseitig die Bälle zu, wie in einer Mannschaft. Jeder hat so seine Funktion und zusammen können wir etwas erreichen, was wir alleine nicht schaffen. Vielleicht wirst du ein paar Samenkörner des Wortes Gottes so ausstreuen in dieser Welt und vielleicht geht da etwas dann auf im Herzen eines Menschen. Und dann kommt ein anderer, der das erntet. Und wieder ein anderer, verarbeitet dann diese Ernte. Das, was an Frucht gekommen ist. Ich habe letztens mit einem Kollegen geredet und der hat erzählt, er ist kein Evangelist. Überhaupt nicht. So. Aber er hat einen in der Gemeinde, der holt die Leute ran. Aber wenn diese Leute ab dem Zeitpunkt, wo sie kommen in die Gemeinde, ist für den Schluss. Er kann sie nicht weiter begleiten. Er kann sie nicht weiter im Glauben führen. Er ist einfach Evangelist. Er spricht die Leute an. Er hat einen Draht zu denen. Und dann bringt er sie in die Gemeinde. Und wenn sie in der Gemeinde sind, ist der Nächste dran. So, könnte man sagen. Aber dann fängt die Arbeit des Nächsten an. Und zwar sieht sich da denn der Pastor, mit dem ich gesprochen hatte, weil er kann nun die ersten Schritte im Glauben mit dieser Person gehen. Die beiden spielen sich so weit die Bälle zu, dass er sagt, der Evangelist, komm, ich habe hier jemanden, ich stell dir mal den Pastor vor. Und so sollte eigentlich Gemeinde auch funktionieren, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Alles, was wir tun, ist nicht dafür da, dass dieser Laden irgendwie am Laufen bleibt. Sondern Menschen sollen Jesus begegnen. Und sowas hat Paulus vor Augen. Die Liebe, die er empfangen hat, soll zu den Menschen auch kommen. Die Liebe, die wir empfangen haben, sollen auch zu den Menschen kommen. Und egal, was wir nun tun, ob du vor dem Gottesdienst, für den Gottesdienst betest, ob du nun Kindergottesdienst gestaltest, ob du oben an der Technik sitzt, ob du irgendwie hier vorne in den Hecken irgendwas machst und das Gebäude pflegst oder sowas. Alles hat den großen Sinn, dass Menschen eine Begegnung haben können mit diesem Gott. Menschen sollen ja nicht irgendwie von diesem Gebäude abgeschreckt werden, wenn das hier fast auseinanderfällt. Und es soll einladend sein. Wir können Brücken bauen, aber wir können auch Mauern aufbauen. Und alles, was wir tun, soll Brücken aufbauen, damit Menschen die Liebe Gottes empfangen. Und je mehr ein Mensch vom Leben aus Gott erfüllt ist, desto liebevoller wird er sich auch um die sorgen, die noch ohne Gott in der Welt leben. Das hat John Wesley mal gesagt. Je mehr ein Mensch vom Leben aus Gott erfüllt ist, desto liebevoller wird er sich um die sorgen, die noch ohne Gott in der Welt leben. Umso mehr wir von dieser Leidenschaft, von dieser Liebe geprägt sind, umso mehr haben wir auch das Bedürfnis, das den Menschen zu bringen. Und Paulus war erfüllt. Paulus hatte da ein großes Feuer in seinem Herzen. Und in allem, was er tat, versuchte er Gott treu zu bleiben, damit Menschen der Liebe Gottes begegnen. Und wenn man nun auf Jesu Kommen vorbereitet sein möchte, bedeutet das, dass wir weiterhin das Evangelium verbreiten, dass wir weiterhin Menschen helfen, die in Not sind, Bedürftigen, und dass wir weiterhin die Gemeinde aufbauen, dass wir Menschen hinzutun, die noch nicht glauben. Für Jesus etwas zu tun, selbst wenn er in einer Stunde, selbst wenn er in einer Minute kommt, ist es keine Verschwendung. Alles, was du in Jesus Christus tust, ist Teil von dieser neuen Welt, die Jesus Christus verspricht. Auch wenn wir sie jetzt noch nicht sehen, aber wir tun es dann im Glauben. Amen.